Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zur Vorlesung Theoretische Informatik. Da sind wir schon bei einer Besonderheit. Wir haben dieses Jahr Leute in dem alten Studiengang und Leute in dem neuen Studiengang. Und in dem alten Studiengang heißt die Vorlesung GL2 Formale Sprachen und Berechenbarkeit. In dem neuen Studiengang heißt sie GL2 Theoretische Informatik 2. Das sind zum großen Teil deckungsgleich die Modulbeschreibungen, aber relativ am Ende vom Semester haben Sie in der alten Studienordnung als ein Thema Grenzen der Berechenbarkeit. In der neuen Studienordnung ist das was, was Sie schon in der GL1-Vorlesung gemacht haben. Das heißt, da werden wir so ein bisschen gucken, wie wir das dann organisieren. Das fände ich jetzt mal interessant. Wer von Ihnen ist in dem alten Studiengang? Okay, das ist die überwiegende Mehrheit. Wer ist in dem neuen Studiengang? Prima. Das heißt, wir werden gucken, soweit ich das jetzt gesehen habe, sind es 3 Leute, dass wir mit Ihnen gegen Ende des Semesters ein paar Themen machen, die Sie jetzt nicht schon aus der GL1 kennen, dass Sie sich nicht langweilen, wenn Sie hier nochmal die Berechenbarkeit hören müssen. Okay. Worum geht es in der Vorlesung? Also was will ich heute machen? Ich will erstmal so kurz eine Einführung geben, damit Sie einen Überblick haben, was wollen wir machen in dem Semester und was wollen wir erstmal in den nächsten Wochen machen. Ich werde ein bisschen was zum Thema Organisatorisches sagen. Wir werden uns die Webseite angucken und dann werden wir uns endliche Automaten angucken. Das ist was, was Sie aus der diskreten Modellierung schon kennen und was wir hier nochmal in einem anderen Blickwinkel uns angucken werden und da auch vertiefte Dinge noch sehen werden. Okay, aber erstmal Einführung ins Thema. Worum geht's? Zunächst mal geht es um reguläre Sprachen in dieser Vorlesung. Das wissen Sie schon, was das ist. Reguläre Sprachen sind Sprachen, die man durch einen endlichen Automaten erkennen kann. Man kann die auch durch reguläre Ausdrücke beschreiben. Das haben wir in der Modellierung schon kennengelernt. Was wir hier zum Beispiel auch sehen werden, ist, warum genau reguläre Ausdrücke und endliche Automaten äquivalent zueinander sind. Was wir auch kennenlernen werden, ist, wie man Automaten minimieren kann. Sowas haben wir in der Modellierung überhaupt nicht angesprochen, aber was ich schon eigentlich gerne hätte, wenn ich so einen Automaten als Modellierungswerkzeug benutze, dass der möglichst klein sein soll, also möglichst effizient sein soll. Und da haben wir die schöne Situation, dass wir bei deterministischen endlichen Automaten gibt es ein Verfahren, das wirklich einen gegebenen Automaten minimieren kann. Das ist ein Algorithmus, der läuft auch in vertretbarer Zeit und den werden wir kennenlernen. Das ist auch eine Sache, die wir uns gegen Ende der heutigen Vorlesung und dann hauptsächlich aber in der nächsten Vorlesungsstunde uns angucken werden, also nächsten Donnerstag. Okay, verschiedene äquivalente Perspektiven dazu habe ich schon gesagt, reguläre Ausdrücke und Automaten in der deterministischen und nicht-deterministischen Version, das kennen Sie schon. Was wir uns hier am Ende des Kapitels über reguläre Sprachen auch angucken werden, sind Grammatiken, mit denen man genau die regulären Sprachen beschreiben kann. Und dann werden wir uns kontextfreie Sprachen angucken, da kennen Sie so ein bisschen die Basics aus der Modellierung, Sie wissen, was eine kontextfreie Grammatik ist. Das werden wir uns hier viel genauer angucken. Und die Motivation dafür ist, dass diese kontextfreien Sprachen unter anderem eine Grundlage des Compilerbaus sind. Also das, was Sie, wenn Sie programmieren, täglich benutzen und sich vielleicht noch nicht mal wundern, warum das so gut funktioniert. Ein Grund dafür sind eben diese kontextfreien Sprachen, dass die algorithmisch schöne Eigenschaften haben, die wir uns hier angucken werden. Und was wir uns dann relativ kurz angucken, ist die Chomsky-Hierarchie. Das ist, in der Chomsky-Hierarchie auf der untersten Stufe stehen die regulären Sprachen, die kann man durch reguläre Grammatiken beschreiben. Auf der nächsthöheren Stufe die kontextfreien Sprachen, die man durch kontextfreie Grammatiken beschreiben kann. Und dann hat man noch kontextsensitive Grammatiken, das sind Grammatiken, die noch mächtiger sind, also mehr Sprachen ausdrücken können. Und man hat die allgemeinen Typ-0-Grammatiken und die werden wir uns angucken und auch mit Komplexitätsklassen in Verbindung setzen. Und eine andere Perspektive auf die kontextfreien Sprachen ist in den letzten, 15 Jahren oder sowas im Gebiet XML-Verarbeitung aufgekommen. Dass man, wenn Sie mit XML-Dokumenten schon mal gearbeitet haben, da gibt es in der Regel so ein XML-Dokument selbst, sieht ähnlich aus wie ein HTML-Dokument. Das ist irgendwie eine textbasierte Beschreibung von von einem Baum, der noch irgendwelche Querkanten und irgendwelche zusätzlichen Informationen hat. Aber so die Grundidee von XML, dass so ein XML-Dokument durch einen Baum repräsentiert werden kann, der noch ein paar zusätzliche Informationen trägt. Und was hat man bei XML? Man hat erstmal so eine Beschreibung, von welchem Format die Dokumente sein sollen, die einen in der jeweiligen Anwendung interessieren. Und diese Beschreibungen von dem Format von XML-Dokumenten sind letztendlich Varianten von kontextfreien Grammatiken. Mit kontextfreien Grammatiken kann ich Ableitungsbäume erzeugen. Und mehr oder weniger sind die Ableitungsbäume, die ich da erzeuge, genau die Baumdarstellungen von den XML-Dokumenten, wenn wir die richtige Blickrichtung darauf haben. Das werden wir uns angucken, zumindest für die Leute, die in dem neuen Studiengang sind und die theoretische Informatik 2 hören, werden wir uns das angucken. Und was wir laut der alten Studienordnung auf jeden Fall machen müssen, ist das Thema Berechenbarkeit behandeln. Also was sind die Grenzen der Berechenbarkeit? Darum geht es ja hauptsächlich. Zunächst mal, was sind Modelle für Berechenbarkeit? Naja, irgendwie ein Modell für einen Rechner ist ein Computer. Ist nur schade, dass man damit in der Theorie so ein bisschen schlecht arbeiten kann. Dass, wenn wir zeigen wollen, was die Grenzen sind, was irgendwie nicht gut geht, dann kann ich über Computer selbst schlecht was beweisen. Deshalb gucken wir uns Modelle für Computer an. Und da kennen Sie wahrscheinlich schon die Turing-Maschine oder While-Programme oder Go-To-Programme oder sowas. Das werden wir uns hier auch noch mal genauer angucken. Die Church-Turing-These besagt, die sind alle äquivalent. Alle sinnvollen Berechnungsmodelle können dasselbe berechnen und eben auch dasselbe wie Computer, so wie sie heute existieren und vielleicht auch so, wie man sich vorstellt, wie zukünftige Computer existieren können. Und was wir uns da eben genau angucken werden, welche algorithmischen Probleme sind prinzipiell nicht lösbar durch Rechner. Da kennen Sie vielleicht das Stichwort Halteproblem schon. Das werden wir uns auch genau angucken. Was wird vorausgesetzt in der Veranstaltung? Zunächst mal Dinge, die Sie in der diskreten Modellierung gelernt haben. Insbesondere, wie schreibe ich Aussagen präzise auf und wie kann ich Beweise schlüssig führen? Und was wir an besonderem Modellierungswissen hier auch voraussetzen werden, ist, dass Sie wissen, was endliche Automaten sind und was kontextfreie Sprachen sind. Also da würde ich Ihnen empfehlen, bei den meisten von Ihnen ist es ja schon eine Weile her, dass Sie die diskrete Modellierung gehört haben, gucken Sie sich das entsprechende Kapitel in dem Modellierungsskript nochmal an. Also da haben wir ein Kapitel, in dem reguläre Sprachen beschrieben werden und ein anderes Kapitel, in dem ganz kurz kontextfreie Sprachen beschrieben werden. Lesen Sie sich das im Skript nochmal durch. Okay, worauf bauen wir noch auf? Auf den Dingen, die Sie in den Datenstrukturen und in der GL1-Vorlesung gelernt haben. GL1, also Algorithmentheorie bzw. theoretische Informatik 1, je nachdem, in welchem Studiengang Sie sind. Was haben Sie da insbesondere gemacht? Sie haben sich Laufzeitanalyse von Algorithmen angeguckt. Das heißt, ich gehe davon aus, Sie können das und Sie kennen sich mit der O-Notation aus, wissen, was Groß O, Klein O, Groß Omega, Klein Omega, dieses W hier soll ein Klein Omega sein, und also was die Dinge alle bedeuten und was ich auch, wovon ich auch ausgehe, dass Sie so ein bisschen ein Gespür dafür haben, wie Sie mit Rekursionsgleichungen umgehen können. Also wenn man einen rekursiven Algorithmus programmiert, dann hat man meistens, wenn man eine Laufzeitanalyse hat, so eine Rekursionsgleichung und wie Sie die auflösen können. Da gibt es irgendwie ein großes Werkzeug, das Master-Theorem. Das werden wir hier wahrscheinlich gar nicht wirklich brauchen, aber dass wir so Rekursionsgleichungen ansehen können, welche Laufzeit oder welche geschlossene Darstellung die dann haben. Was wir uns auch angucken werden oder was wir benutzen werden, sind Graphalgorithmen. Also wie kann ich so einen Graphen durchlaufen, irgendwie Tiefensuche, Breitensuche und so weiter. Kürzeste Wege finden und sowas, gehe ich davon aus, dass Sie wissen, wie das geht und wie schwer das ist. Was wir benutzen werden, zum Teil bei algorithmischen Problemen, die wir uns hier angucken, ist dynamische Programmierung als Methode, um Algorithmen zu entwickeln. Das ist was wir zum Beispiel haben werden, wenn wir uns angucken, wenn ich eine kontextfreie Sprache habe und ein Wort gegeben bekomme und wissen will, ob das Wort von der Sprache erzeugt wird. Da gibt es einen ziemlich effizienten Algorithmus, der genau auf dynamischer Programmierung basiert. Was wir auch, was vielleicht gar nicht nach Programmierung aussieht, an der Stelle, wo wir uns angucken werden, wie kann ich zu einem endlichen Automaten einen regulären Ausdruck bauen, der genau die Worte beschreibt, die von dem Automaten akzeptiert werden. Auch da werden wir letztendlich sowas wie dynamische Programmierung benutzen, um aus dem Automaten uns einen regulären Ausdruck generieren zu können. Und das liefert uns dann auch einen Algorithmus, um Automaten in reguläre Ausdrücke umzuwandeln. Genau, und noch ein Thema, von dem ich ausgehe, dass Sie sich damit auskennen, ist das Thema NP-Vollständigkeit. Also was ist die Klasse NP? Wann ist ein Problem NP schwer? Wann liegt ein Problem in NP drin? Was heißt das eigentlich, dass ein Problem NP vollständig ist? Das heißt, es ist irgendwie zu schwierig, als dass wir es effizient lösen können. Aber immerhin ist es lösbar. Also es gibt einen Algorithmus dafür, der irgendwie exponentiell viel Zeit braucht. Aber immerhin gibt es einen Algorithmus. In dem letzten Kapitel zum Thema Berechenbarkeit werden wir sehen, es gibt Probleme, die zwar nach algorithmischen Problemen aussehen, die aber nicht algorithmisch gelöst werden können. Also das Halteproblem ist das Standardbeispiel, gegeben ein Programm als Eingabe. Die Frage, wird dieses Programm immer anhalten, egal bei welcher Eingabe selbst ich das laufen lasse, das ist was, was wir nicht entscheiden können. Was sehr schade ist. Eigentlich hätte ich gerne so einen Compiler, der mir bei Eingabe von einem Programmtext sagt, das Programm ist super, das wird nie abstürzen oder das wird nie in eine Endlosschleife kommen. Werden wir hier beweisen, sowas geht nicht. Wäre zwar schön als Wunschliste für Compiler, aber ist nicht möglich. Okay, also das sind die Dinge, auf denen wir aufbauen werden. Was steht Ihnen an Literatur zur Verfügung? Es gibt von dem Herrn Schnittger ein Skript zu der Vorlesung Formale Sprachen und Berechenbarkeit, die er im letzten Sommersemester gehalten hat. In großen Teilen wird die Vorlesung, die ich jetzt halte, sich an diesem Skript orientieren. Das heißt, ich werde kein neues Skript jetzt schreiben, sondern einfach das Skript von dem Herrn Schnittger verwenden. Sie finden auf der Webseite auch einen Link dazu, also drucken Sie sich das ruhig aus und lesen Sie das parallel dazu. Es gibt ein paar Notationen, die ich ein bisschen anders machen werde, aber das werde ich hier auf den Folien und in der Vorlesung auch jeweils dazu sagen. Und ich glaube, so souverän sind Sie auch mittlerweile, dass Sie in der einen oder in der anderen Notation jeweils arbeiten können. Okay, dann gibt es noch eine Reihe von Lehrbüchern zum Thema formale Sprachen. Gibt es von Hopcroft und Allman ein Buch, das seit Jahrzehnten hier. Die Auflage, die ich hier zitiert habe, ist aus dem Jahr 79, das so der Standardtext ist zum Thema Automatentheorie. Da würde ich Ihnen auch empfehlen, gerade für die erste Hälfte des Semesters, sich das Buch aus der Bibliothek auszuleihen. Da gibt es zig Exemplare davon. Das gibt es auch in einer deutschen Übersetzung. Die ist manchmal ganz gut und an manchen Stellen irgendwie haarsträubend, welche Begriffe die gewählt haben. Also ich würde Ihnen hier eher die englische Version empfehlen. Es gibt auch eine ganz neue Auflage, da ist Motwani noch als dritter Autor dabei. An der neuen Auflage ist schön, dass sie viele Motivationen gibt und viele Beispiele. Es ist aber unsäglich, dass viele Sachen, die in der alten Variante richtig waren, in der neuen falsch sind. Also wenn Sie in der neuen Version sich angucken, wie reguläre Ausdrücke definiert werden, die werden ohne Klammersetzung und ohne alles definiert. Und wenn Sie sich dann überlegen, ich schreibe irgendeine Zeichenkette hin, die ein regulärer Ausdruck ist, solange ich nicht weiß, wie ich die gebildet habe, kann ich das so oder so parsen. Also da sind so ein paar Sachen, die ungenau sind. Die werden danach, legen Sie dann irgendwelche Präzedenzregeln fest, damit das alles wieder eindeutig ist. Aber es sind manche Dinge, die nicht mehr schön sind oder die nicht mehr richtig gepasst werden können. Von daher würde ich Ihnen sehr diese alte Variante empfehlen und vielleicht, dass Sie in der neuen immer mal wieder nachgucken, was so Motivationen sind. Was ich auch ärgerlich finde, in der neuen Variante steht ganz vorne in der Einleitung drin, Automatentheorie ist ein altes Gebiet und wir haben alles erforscht, was es zu erforschen gibt und das hier ist jetzt die Darstellung von dem Wissen und mehr brauchen wir nicht. Und Wenn Sie dann gucken, was so in der aktuellen Forschungsarbeit gemacht wird, da gibt es ganz viele Sachen zum Thema Automaten, die noch offen sind. Es gibt ganz viele Sachen, die in den letzten 4, 5 Jahren neu bewiesen wurden, zum Teil auch alte Fragen, irgendwie wie groß muss ein regulärer Ausdruck werden, wenn ich zu einem gegebenen Ausdruck die Negation, also das Komplement von der Sprache beschreiben will. Also da hat man ein Verfahren, dass die irgendwie doppelt exponentiell groß werden, aber die Frage war, geht es auch besser? Das war auch eine Frage, die insbesondere in diesen neuen XML-Anwendungen sehr relevant gewesen ist. Das ist was, was die Autoren hier damals nicht wussten und auch als sie die neue Auflage geschrieben hatten, nicht wussten und was aber in den letzten Jahren neu bewiesen wurde. Also das nur als Vorsicht, das Thema ist nicht tot und nicht fertig abgehandelt, da gibt es noch viel Neues zu erforschen. Ja? Genau, also eine Sprache ist erstmal nur eine Menge von Wörtern und das Komplement von der Sprache ist die Menge aller Wörter über demselben Alphabet, die nicht in der Sprache drin sind. Genau. Lexical Gap?
Ja, glaube ich, also die Wörter, die noch in dieser Sprache da nicht entstanden sind, oder?
Ist ein Begriff, der mir nicht bekannt ist. Also eigentlich will ich ja nicht eine Sprache haben, die alle Wörter erzeugt. Das kann ich leicht hinschreiben. Wenn Sigma mein Alphabet ist, kann ich Sigma Stern hinschreiben und habe die Sprache, die alle Wörter erzeugt. Also um interessante Sprachen zu definieren, will ich wirklich das einschränken. Okay, was haben wir noch an Literatur? Es gibt eine ganze Reihe von Büchern zum Thema theoretische Informatik. Was ich da sehr empfehlen kann, ist von Ingo Wegener das Kompendium Theoretische Informatik, eine Ideensammlung. Also das ist, glaube ich, sehr gut als Vorbereitung auf eine Klausur oder eine Prüfung. Da werden von vielen Dingen die Ideen erklärt, auch die Beweisideen oder die Ideen, wie man es anwenden kann, ohne dass sich hier mit den Beweisdetails dann aufgehalten wird. Also das ist was, wenn Sie die Dinge verstanden haben, am Ende des Semesters lohnt sich das, glaube ich, mit diesem Kompendium auch zu lernen, um sich für eine Prüfung vorzubereiten. Und dann gibt es eben zwei ausführliche Bücher, einmal auch von Ingo Wegener, die ausführliche theoretische Informatik, was da auch schön ist, dass er so eine algorithmenorientierte Einführung geschrieben hat. Und es gibt von Uwe Schöning ein Buch, Theoretische Informatik kurz gefasst. Die beiden Bücher kann ich auch sehr empfehlen. Und zum Thema Berechenbarkeit werden wir uns hauptsächlich an den CIPSA halten, Introduction to the Theory of Computation. Und die Bücher finden Sie auch alle im Handapparat der Informatikbibliothek oder werden Sie da finden, falls Sie da noch nicht sind. Und gucken Sie rück in die Bücher auch rein. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn Sie aus verschiedenen Quellen die Dinge auch jeweils lernen können. Okay, was muss ich noch Wichtiges erzählen? Organisatorisches, das ist für Sie, glaube ich, auch interessant. Zum einen, es wird einen Übungsbetrieb geben, an dem Sie unbedingt teilnehmen sollten. Also machen Sie die Übungsaufgaben. Wir werden jede Woche Ihnen ein Aufgabenblatt austeilen. Also heute am Ende der Vorlesung gibt es auch das erste Blatt. Dazu haben Sie eine Woche Zeit, das zu bearbeiten. Das heißt, das erste Blatt sollten Sie nächsten Donnerstag vor der Vorlesung abgeben. Und die Deadline hier ist auch wirklich strikt. Also vor der Vorlesung ist die Abgabe und wenn Sie da zu spät kommen, ist mir egal, welchen Grund Sie haben, dann können Sie es halt nicht mehr abgeben. Sie können es aber gerne früher abgeben. Also Sie können auch dienstags oder mittwochs das Blatt schon abgeben. Und zwar bei einem der beiden Mitarbeiter, die diese Übungen betreuen werden. Das ist Joachim Bremer und Frederik Harvard. Die beiden sind auch da. Vielleicht könnt ihr mal kurz aufstehen und euch vorstellen. Genau, und die beiden denken sich die Übungsaufgaben aus und werden die Tutoren coachen. Wir haben 4 Tutorien, für die Sie sich auch bitte anmelden sollten. Und wie das genau geht, das gucken wir gleich uns auf der Webseite mal an. Was für Sie vielleicht noch wichtig ist als Motivation für die Bearbeitung der Übungsaufgaben, Sie können wieder Bonuspunkte sammeln. Und diese Bonuspunkte-Regel gucken wir uns auch gleich auf der Webseite an. Abgesehen davon ist es aber auch so, das sieht man jetzt auch relativ eindrucksvoll, bei der diskreten Modellierung haben wir auch so eine Grafik in den Schaukasten bei uns hier im ersten Stock gehängt, wie die Bonuspunkte korreliert sind mit dem Erfolg in der Klausur. Und was man da sieht, Leute, die die Hälfte aller erreichbaren Bonuspunkte bekommen haben, sind nicht mehr in der Klausur durchgefallen. Was nicht unbedingt an den Bonuspunkten liegt, sondern daran liegt, dass sie regelmäßig die Übungsaufgaben bearbeitet haben und sich dann eben mit den Aufgaben in der Klausur auch deutlich leichter getan haben. Also nehmen Sie wirklich an den Übungen teil. Okay, dann gucken wir uns die Webseite an. Die URL haben Sie sich hoffentlich jetzt schon aufgeschrieben. Die steht hier oben auch nochmal, www.tks.informatik.uni-frankfurt.de/teaching/ss12 für Sommersemester 12 /th-inf-2. Und die Webseite sieht so aus vom Aufbau her wie die Modellierungswebseite auch, die Sie ja schon kennen sollten. Wir haben hier als erstes einen Punkt Aktuelles. Im Logbuch finden Sie die Einträge, was wir gemacht haben in der letzten Vorlesungsstunde. Und ansonsten werde ich hier Ihnen wichtige aktuelle Mitteilungen dazu geben, insbesondere wenn sich die Vorlesung verschieben sollte oder wenn irgendwie der Raum geändert werden sollte, weil hier im Magnus-Hörsaal vielleicht noch was gebaut wird oder sonst was. Also gucken Sie auf diese, gerade in diesen Punkt Aktuelles hier regelmäßig rein. Das Logbuch können wir uns vielleicht auch mal angucken. Also wenn Sie hier draufklicken auf Logbuch, kommen Sie auf die Seite. Da werde ich nach jeder Vorlesungsstunde eintragen, was wir gemacht haben. Also heute steht hier nur erstmal als Dummy-Eintrag Eröffnungsveranstaltung. Da werde ich heute Mittag hier noch so ein paar Stichworte dazu schreiben. Das Material, was Sie für die heutige Vorlesung sich angucken sollten, ist zum einen in dem Skript von dem Herrn Schnittger, die Kapitel 1 und 2 und was Sie zur Wiederholung sich nochmal angucken sollten im diskreten Modellierungsskript, das Kapitel über endliche Automaten. Was wir hier auch haben, Sie können sich die Übungsaufgaben hier runterladen. Und was Sie sehen, was eine Besonderheit ist von der heutigen Vorlesung, also ich habe gesagt, ich werde Ihnen am Ende der Vorlesung das erste Übungsblatt austeilen. Das ist das Blatt, das Sie auch bearbeiten sollten und nächste Woche abgeben sollten. Was wir aber auch machen als Sie, für Sie als Service, um nochmal so ein bisschen Dinge wiederholen zu können, die Sie aus der Modellierung eigentlich kennen sollten. Wir machen nächste Woche schon die Übungen. Das heißt, nächsten Montag ist die erste Übungsstunde. Und damit Sie da auch ein bisschen was an der Hand haben, was Sie machen können, wird es ein Blatt mit Präsenzaufgaben geben. Das sind zum größten Teil Aufgaben, die Sie in der Modellierung sich schon mal angeguckt hatten, die Sie da einfach nochmal in der Übung sich zusammen angucken können. Also diese Präsenzaufgaben werde ich Ihnen nicht austeilen, aber die können Sie sich hier auch runterladen und die Tutoren werden die nächste Woche in die Übungsstunde auch mitbringen. Okay, was finden Sie noch auf der Webseite? Wir haben zum Thema Einführung einfach den Text, der in der Modulbeschreibung drin steht. Da haben wir hier den Text aus der neuen Modulbeschreibung, aus der neuen Studienordnung genommen. Für die Leute in der alten Studienordnung ist hier der letzte Absatz ausgetauscht durch einen Absatz, der über Berechenbarkeit geht. Die Inhalte der Vorlesung sind, naja, die ich vorhin schon gesagt hatte, als Skript habe ich Ihnen hier das Skript von dem Herrn Schnittger zum Runterladen bereitgestellt. Das Logbuch haben wir uns schon angeguckt. Dann gucken wir uns an, welche Termine gibt es. Vorlesung wissen Sie, donnerstags 8 bis 11. Was wir machen werden, ist, wir machen jeweils nach einer Dreiviertelstunde eine Pause. Also das heißt, wir fangen um 7:45 an und werden um von 9 bis 9:05 ungefähr eine kurze Pause machen. Dann werden wir eine Dreiviertelstunde Vorlesung machen bis 9:50 und dann 10 Minuten Pause machen bis 10 und dann nochmal eine Dreiviertelstunde Vorlesung bis 10:45 und dann haben wir auch lange genug uns theoretische Informatik für den Donnerstagvormittag angeguckt. Und wir haben 4 Termine für Übungen. Montag 14 bis 16 Uhr, Dienstag 12 bis 14, Mittwoch 12 bis 14 oder Donnerstag 12 bis 14 Uhr. Und da würde ich Sie bitten, tragen Sie sich in die Übungsgruppen im LSF ein. Zunächst mal ganz kurz noch, wenn Sie von Joachim Bremer oder Frederik Havard noch mal wissen wollen, wo die Büros sind, können Sie hier einfach draufklicken. Da kommen Sie auf die Webseiten von den beiden. So, wir haben Übungsblätter. Das habe ich schon gesagt, wie der Zyklus von so einem Übungsblatt ist. Donnerstags wird es ausgeteilt, donnerstags drauf zurückgegeben und in der Woche darauf in den Übungsstunden besprochen. Sie können Bonuspunkte sammeln. Was wichtig ist, Sie sollten die Übungsblätter ruhig in kleinen Gruppen mit Leuten zusammen sich Lösungen überlegen und Lösungsideen überlegen. Aber was ich wichtig finde, genau wie es bei der Modellierung auch war, dass jeder von Ihnen seine Lösung selbst aufschreibt. Also dass jeder wirklich eine Lösung auch mal aufgeschrieben hat, weil das was ist, was Sie später auch in der Klausur können müssen. Und das ist, glaube ich, bei vielen Dingen, dass man relativ leicht die Idee sieht, aber dann das schwierig ist, das wirklich auch zu formulieren und zu Papier zu bringen. Ansonsten die üblichen Dinge, wenn Sie einen Übungszettel abgeben, sollte der zusammengetackert oder irgendwie die Blätter zusammengeheftet sein, damit die Tutoren nicht die einzelnen Seiten sich raussuchen müssen. Und Sie sollten Ihren Namen und Matrikelnummer und die Übungsgruppe auch draufschreiben. Sie können sich hier jeweils auch nochmal die Übungsaufgaben runterladen. So, wie können Sie sich für die Übungsgruppen anmelden? Das geht im LSF. Hier ist auch hoffentlich der Link dahinter versteckt, den Sie brauchen. Also wenn Sie da auf HIS-LSF draufklicken, sollten Sie auf eine Seite kommen, die ungefähr so aussieht im LSF. Und da wissen Sie, glaube ich, besser als ich, wie Sie sich für eine einzelne Übungsgruppe anmelden können. Okay, was gibt es zur Klausur zu sagen? Da ist auch eine Besonderheit, wenn Sie in die neue Studienordnung reingucken, da steht drin, die Klausur dauert 160 Minuten und ist eine Modulabschlussprüfung. In der alten Studienordnung steht, die Klausur dauert 180 Minuten und ist eine benotete Studienleistung und keine Modulabschlussprüfung. Das heißt, das müssen wir am Ende vom Semester dann auseinanderdröseln. Das heißt, dass je nachdem, in welchem Studiengang Sie sind, Sie eine andere Klausur bekommen. Das ist dann irgendwie ein bisschen weniger für die Leute, die nur 160 Minuten haben und vielleicht auch eine Aufgabe mit einem Thema, das ein bisschen anders ist. Der Termin steht fest. Der Termin ist der 25.07. von 9 bis 12 im Hörsaal Römisch 5 im Jügelhaus. Und wir haben auch einen Termin für die Nachklausur. Das ist der 11.10. auch von 9 bis 12 auch im Hörsaal 5. Melden Sie sich, wenn es relevant wird, zur Klausur an, im Prüfungsamt bzw. bei uns, je nachdem. Dazu werden wir auch dann nochmal Informationen geben. Zur Benotung. Sie können, genau wie das in der Modellierung auch gewesen ist, die Punkte, die Sie in den Übungen sammeln, zum Teil als Bonuspunkte in die Klausur mitbringen. Und das machen wir so, wie es vor 1,5 Jahren in der Modellierung auch gewesen ist und so wie es mit der Prüfungsordnung auch konform ist. Wenn Sie alle Übungsaufgaben richtig machen, dann bringen Sie 10 Bonuspunkte in die Klausur mit. Also die Klausur wird 100 Punkte haben, Sie brauchen 50 Punkte, um die Klausur zu bestehen. Wenn Sie alle Übungsaufgaben richtig gemacht haben, bringen Sie 10 Punkte mit, ansonsten anteilig entsprechend weniger Punkte. Also wenn Sie die Hälfte der Aufgaben richtig gemacht haben, bringen Sie 5 Punkte mit und so weiter. Und die Formel, aus der sich die Klausurnote dann berechnet, also hier ist die Verteilung, je nachdem, wie viel Prozent Sie insgesamt erreicht haben, gibt es eben die entsprechenden Noten. Und diese Zahl Z, die entsprechend ausschlaggebend ist für die Note, berechnet sich aus der Anzahl der Punkte, die Sie in der Klausur haben, das ist das X, plus eben diese Anzahl der Bonuspunkte, die Sie dazu kriegen, die eben maximal 10 beträgt. Details zum Ablauf der Klausur ist genauso, wie Sie es aus der Modellierung kennen. Das sind auch Dinge, die wir uns heute nicht unbedingt angucken müssen, sondern dann, wenn das Semester dem Ende zugeht. Und Literatur ist hier auch nochmal aufgelistet. Das werde ich auch nach und nach ergänzen und hier vielleicht noch das ein oder andere Buch dazu schreiben. Okay, gibt es noch Fragen zum Thema Organisatorisches? Ja? Also die Videoaufzeichnungen werden zum einen von Studium Digitale bereitgestellt. Ich werde aber auch auf der Homepage das jeweils mit einbinden. Es ist nur meistens so, dass Sie es früher auf Studium Digitale finden. Also ich weiß nicht, Sie nehmen das heute auf, dann ist es wahrscheinlich so, dass man es morgen oder übermorgen auf der Studium Digitale Seite sieht und wahrscheinlich bis montags oder so bei uns dann auch auf der Webseite. Ach genau, Anmeldung zur Übungsgruppe. Habe ich gesagt, im LSF machen Sie das bitte, damit wir Ihre Daten auch haben und wissen, wie viele an dem Übungsbetrieb teilnehmen wollen. Die Deadline dafür ist morgen. Also melden Sie sich heute noch da an. Morgen um 11.59 Uhr mittags wird beim LSF diese Anmeldung zugemacht, also machen Sie das am besten gleich nach der Vorlesung heute, dass Sie sich da anmelden. Für die Übungsgruppen in der nächsten Woche, ich weiß nicht, wie schnell die Verteilung vom LSF in die Übungsgruppen funktioniert. Wenn Sie nicht bis Montagmorgen Bescheid haben vom LSF, in welcher Übungsgruppe Sie sind, gehen Sie in der nächsten Woche einfach in irgendeine der Gruppen, die zu einer Zeit ist, zu der es Ihnen passt. Also für nächste Woche, dadurch, dass Sie da auch keine Blätter zurückgegeben bekommen und so weiter, sollten Sie einfach dann in irgendeine Gruppe gehen, aber ab übernächster Woche in die Gruppe, in die Sie auch eingeteilt sind. Ja?
Es ist ja immer so, dass man vorrechnen muss, damit die Punkte anerkannt werden. Oder manchmal
Das, genau, das ist hier auch so. Das ist auch gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Das steht auch auf dem ersten Übungsblatt, steht ein ziemlich großer Vorspann drauf, was so die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind. Da steht auch mit dabei, dass wenn Sie die Übungspunkte haben wollen, sollten Sie mindestens einmal vorrechnen. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Also Organisatorisches haben wir, glaube ich, vieles geklärt. Was wir uns heute noch angucken wollen, sind so ein paar Grundbegriffe zum Thema Worte und Sprachen. Die wollen wir uns zuerst angucken und danach werden wir uns endlich Automaten und reguläre Sprachen angucken. Grundbegriffe. Die natürlichen Zahlen fangen in meinen Vorlesungen mit der 0 an. Also immer wenn ich so ein N schreibe, sind das die Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und wenn ich die 0 ausschließen will, schreibe ich n größer 0. Genauso wie Sie es aus der Modellierung auch kennen. Ein Alphabet ist eine endliche, nicht leere Menge von Buchstaben. Das heißt, hier werden wir explizit bei der Definition, was ein Alphabet ist, sagen, das soll endlich sein. Das hatten wir in der Modellierungsvorlesung, hatten wir nur gesagt, ein Alphabet ist eine nicht leere Menge von Buchstaben. Hier ist es automatisch endlich, weil wir uns nur endliche Alphabete angucken werden. So, und wenn ich so ein Alphabet Sigma habe und eine natürliche Zahl n, dann schreibe ich Sigma hoch n für die Menge aller Worte der Länge n über dem Alphabet. Das heißt, das Sigma hoch n ist die Menge aller Worte a1 bis an, wobei jedes von den ais ein Element aus Sigma ist. Und Wie ist das mit dem Wort der Länge 0? Das ist das leere Wort, das werde ich mit dem Buchstaben Epsilon bezeichnen. Und Sigma hoch 0, naja, Sigma hoch 0 ist die Menge aller Worte der Länge 0. Das heißt, Sigma hoch 0 besteht nur aus diesem leeren Wort Epsilon. Und Sigma Stern ist die Menge aller Worte endlicher Länge über dem Alphabet. Das heißt, das ist die Vereinigung von den Mengen Sigma hoch n über alle natürlichen Zahlen n. Und Sigma Plus ist die Menge aller nicht leeren Worte. Das heißt, das ist das Sigma Stern ohne das leere Wort oder auch die Vereinigung von Sigma hoch n über alle positiven natürlichen Zahlen n. Und ich schreibe Betrag w, um die Länge von einem Wort w zu bezeichnen. Das heißt, die Anzahl der Buchstaben, aus denen das w besteht. Und generell eine Sprache l über einem Alphabet Sigma ist eine Teilmenge von Sigma Stern. Also jede Teilmenge von Sigma Stern ist eine Sprache. Jetzt interessieren uns in der Regel nicht alle Teilmengen von Sigma Stern nur, sondern nur irgendwie besondere Teilmengen. Im nächsten Kapitel werden das insbesondere die Teilmengen sein, die durch reguläre Ausdrücke oder durch endliche Automaten charakterisiert werden können. Aber gucken wir uns mal an, was so für Sprachen von allgemeinem Interesse als Beispiele uns dienen können. Also wenn ich den Duden aufschlag, dann habe ich da eine Sammlung von Worten der deutschen Sprache drin. Über dem Alphabet der deutschen Sprache, das ist hier irgendwie A bis Z in Klein- und Großschreibung mit Umlauten und einem Bindestrich. Also die Menge der im Duden aufgeführten Worte ist eine Sprache in unserem Sinne. Die Sprache Deutsch besteht aus allen syntaktisch korrekt aufgebauten und semantisch sinnvollen Sätzen der deutschen Sprache. C++ können wir auffassen als die Menge aller syntaktisch korrekten C++-Programme. Was ist da das Alphabet? Na, wir haben Ziffern 0 bis 9 und Buchstaben A bis Z in Klein- und Großschreibung. Und dann haben wir noch so besondere Worte für Anweisungen, für if, for und so weiter. Also das ist hier eine relativ lange Sammlung noch von so Schlüsselwörtern, die ich habe, aber die ist auch endlich. Also Programmiersprachen sind Sprachen in unserem Sinne und gesprochene Sprachen sind Sprachen in unserem Sinne, aber wir können auch die Sprache aller arithmetischen Ausdrücke, das ist auch eine Sprache. Und was ist ein arithmetischer Ausdruck? Ich sage hier mal, ich nehme Variablen x und y und will die durch Addition, Multiplikation oder Subtraktion, Division irgendwie zu komplexeren Ausdrücken zusammenschalten. Das heißt, welches Alphabet habe ich da? Ich habe einmal die zwei Variablen x und y und dann habe ich die Operatoren plus, mal, minus geteilt und ich habe Klammer auf und Klammer zu, um das Ganze strukturieren zu können. Das heißt, ein Beispiel für einen arithmetischen Ausdruck. Naja, x selber ist ein arithmetischer Ausdruck und x plus y ist ein arithmetischer Ausdruck und das Ganze mal x plus x ist auch wieder ein arithmetischer Ausdruck und das Ganze kann ich durch y teilen und kriege wieder einen arithmetischen Ausdruck und so weiter. Und die Menge aller irgendwie sinnvoll aufgebauten arithmetischen Ausdrücke ist auch eine Sprache über dem Alphabet, das ich Ihnen hier hingeschrieben habe. Weitere Beispiele für Sprachen, die Menge aller HTML-Dokumente, also aller Webseiten sozusagen, ist eine Sprache oder die Menge aller XML-Dokumente ist eine Sprache. Und in einem Großteil der gesamten Veranstaltung werden wir uns Sprachen angucken und welche, also wie kann ich Sprachen beschreiben und wie kann ich Sprachen repräsentieren. Und wir können uns auf, naja, so einen regulären Ausdruck können wir auffassen als eine kompakte Repräsentation von einer gesamten Sprache. Also genau das ist es, dass ich kompakt hinschreiben kann, wie die Sprache aussieht und drauf gucken kann und genau sehe, wie die aussehen muss. Okay, was habe ich für Operationen auf Sprachen? Also gucken wir uns an, wir haben ein Alphabet und wir haben zwei Worte, U und V. Die Konkatenation von U und V ist einfach das Hintereinanderschreiben. Das werde ich hier durch so einen Punkt bezeichnen, den ich auch oft weglassen werde. Dann kann ich auch zwei Sprachen miteinander konkatenieren. Das heißt, wenn L1 und L2 Sprachen sind, dann ist die Konkatenation von den beiden. Drücke ich aus durch so einen Kringel oder oft schreibe ich auch nur einen Punkt oder auch gar nichts dazwischen. Das ist einfach die Menge aller Worte der Form UV, wobei U aus der ersten und V aus der zweiten Sprache ist. Und wenn ich eine Sprache L habe und eine natürliche Zahl N, dann sage ich L hoch N ist die Menge aller Worte der Form U1, U2 bis UN, wobei U1 bis UN aus jeweils Worte aus L sind. Das heißt, L hoch N sind Worte, die ich bilden kann aus N Worten, die jeweils aus der Sprache L kommen. Und der Sternoperator L Stern liefert mir einfach die Vereinigung von den Mengen L hoch N für alle natürlichen Zahlen N. Das heißt, L Stern besteht aus allen Worten der Form U1 bis UN, wobei jedes UI aus L ist und N ist eine beliebige natürliche Zahl. Spezialfall hier, N darf 0 sein. Und was ist L hoch 0? Gucken wir uns das in der Definition an. L hoch 0, naja, das ist das leere Wort. Und wenn wir das der Definition hier nicht ansehen, dann sollten wir es uns einfach merken, dass L hoch 0 per Definition immer die Sprache ist, die aus dem leeren Wort besteht. Und das L-Stern wird Klini-Stern oder Klini-Hülle auch genannt von der Sprache L. Also Klini ist ein Forscher, der ja, auch die unter anderem die regulären Sprachen und die regulären Ausdrücke sich angeguckt hat und die Äquivalenz von Automaten und regulären Ausdrücken bewiesen hat. Okay, was will ich? Ich will Sprachen und Mengen kompakt beschreiben. Darum geht es in einem großen Teil von dieser Veranstaltung. Und zwar so beschreiben, dass ich auch algorithmisch was damit machen kann. Und dazu gucken wir uns ein paar Beispiele an. Die Menge aller Felder von einem Schachbrett. Wie ist das? Ein Schachbrett hat 8 mal 8 Felder, die meistens bezeichnet werden mit, naja, A1 ist irgendwie das Feld. Also was haben wir? Ein Schachbrett. Haben wir irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und A, B, C, D, E, F, G, H. Und dann kann ich mit A2 zum Beispiel das Feld hier beschreiben. Und das heißt, ich kann die Menge der Felder von einem Schachbrett beschreiben als diese Sprache hier. Ich habe einmal für das, was ich hier an die Zeilen gemalt habe, die Bezeichnung A, B, C, D, E, F, G, H und einmal für die Spalten die Nummern 1 bis 8. Und wenn ich die beiden Mengen hier konkateniere, kriege ich gerade die Menge aller Bezeichnungen von so Feldern im Schachbrett. Also A1, A2, A3 bis A8 bis H1, H2 bis H8. Auf ähnliche Weise kann ich die Menge aller Karten von einem Skatblatt beschreiben. Also wie sieht ein Skatblatt aus? Ich habe Pik, Kreuz, Herz, Karo und von jeder von diesen Farben habe ich die Karten 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. Und naja, die Pik 7 kann ich einfach Pik und 7 hintereinander hängen und insgesamt kann ich die beiden Mengen hier miteinander konkatenieren und kriege genau die Menge, die mir alle Karten von einem Skatblatt repräsentiert. Naja, ich kann auch die Menge von Binärdarstellungen von natürlichen Zahlen größer 0 auf eine ähnliche Art aufschreiben. Wie können wir das machen? Also Binärdarstellungen natürlicher Zahlen größer 0, ohne führende Nullen wollen wir das aufschreiben. Das heißt, am Anfang haben wir eine 1 und dahinter haben wir Nullen oder Einsen, beliebig viele. Das heißt, dieses 1 konkateniert mit 0, 1 Stern entspricht gerade diesen Binärdarstellungen. Morsezeichen können wir auch so darstellen. Also wie war das? Morse-Alphabet ist aus kurz und lang, was wir als Punkt und Strich darstellen, und ein Symbol aus dem Morse-Alphabet. Wie war das? Ein einzelner Punkt ist der Buchstabe E und Punkt, Strich, Punkt, Punkt ist, glaube ich, der Buchstabe L. Und dazwischen haben wir auch alle möglichen Kombinationen oder vielleicht nicht alle möglichen, aber ziemlich viele Kombinationen. Und insgesamt können wir sagen, naja, alle Zeichenketten über Punkt und Strich der Länge höchstens 4 ist die Menge aller Morsezeichen. Und das können wir hier schreiben als Vereinigung über i gleich 1 bis 4 von der Menge Punkt, Strich hoch i. Die Menge der Uhrzeiten eines Tages, die wollen wir kompakt beschreiben. Also was ich natürlich machen kann bei den Uhrzeiten, ist zu sagen, ich habe 0 Uhr, 0, 0, 0 Uhr, 0, 1, 0 Uhr, 0, 2 bis 23 Uhr, 59. Wenn ich das alles hier auflisten wollte, und nicht nur mit Pünktchen, da wäre ich wahrscheinlich bis zum Ende der Vorlesungsstunde beschäftigt, das zu machen, um die Sprache präzise hier hinzuschreiben. Wir können das, indem wir durch so Konkatenationen uns das ausdrücken und Vereinigungen auch ziemlich kompakt hinschreiben. Und zwar, was kann ich machen? Ich habe hier bei den Uhrzeiten, schreibe ich mir als erstes mal die auf, die bei der Stundenzahl irgendwas in den 20ern sind. Das sind also, die 20er heißt, ich habe vorne eine 2 und dann eine 0, 1, 2 oder 3. Und, naja, was sind die anderen Stundenzahlen, bei denen ich vorne eine 0 bis 9 habe? Das kann ich schreiben als vereinigt mit Epsilon mal 0, 1 bis 9. Beziehungsweise 1 mal 0, 1 bis 9. Damit kriege ich hier vorne alle Ziffern von 0 bis 19 hin. So, und jetzt will ich einen Doppelpunkt schreiben. Das heißt, ich konkateniere mit dem Doppelpunkt. Und dahinter kommen jetzt alle Zahlen, naja, von 0, 0 bis 5, 9. Und wie kann ich das schreiben? Naja, einfach die Konkatenation aus 0, 1 bis 5 mit den Ziffern 0 bis 9.
Ist das hier strikt, wo man diese runde Klammer, kann man dann eine extra runde Klammer darstellen, zum Beispiel zwischen 2 und 4? Ja,
also wir haben hier, also also die Klammern sind hier nur, um das lesbarer zu machen und zu strukturieren. Also das hier ist noch kein regulärer Ausdruck oder sowas. Hier dürfen Sie, um das logisch lesbar zu machen, so viele Klammern drumherum setzen, wie Sie wollen. Nee, wir haben hier, ich schreibe Ihnen das nochmal an. Also wir haben hier erstmal gesagt, wir haben die 2 zusammen mit 0, 1, 2, 3. Oder das leere Wort oder die 1 zusammen mit 0, 1 bis 9. Also das haben wir praktisch so geklammert. Und damit kriegen wir alle Stunden. Und naja, dann konkatenieren wir das mit dem Doppelpunkt und mit dem Rest, das wir die Minuten mit 0, 1 bis 5 zusammen mit 0, 1 bis 9 haben. Ja, und in der amerikanischen Entsprechung haben wir keine Uhrzeiten von irgendwie 23.59 Uhr, sondern das wäre dann irgendwie 11.59 Uhr PM und da vorne irgendwo haben wir 11.59 Uhr AM und das können wir entsprechend natürlich auch aufschreiben. Das habe ich Ihnen hier mal hingeschrieben. Das können Sie sich vielleicht in der Pause in Ruhe angucken. Das ist die gleiche Idee, nur dass wir jetzt eben diese Stunden, die über die 12 hinausgehen, durch AM und PM ersetzen. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, mal 5 Minuten Pause zu machen. Okay, ich glaube, wir machen mal weiter. Also wir haben einiges an Beispielen gesehen jetzt. Gucken wir uns mal ein Beispiel aus einem anderen Blickwinkel an. Ich habe Ihnen hier eine Sprache hingeschrieben, die nennen wir mal K. Und wie ist die definiert? Wir haben alle Wörter aus der Menge A-Stern, konkateniert mit B-Stern, konkateniert mit D-Stern, konkateniert mit C-Stern und das Ganze dann nochmal mit einem Stern außenrum. Aus welchen Worten besteht diese Sprache? Ja? Okay, Sie sagen aus allen Worten über dem Alphabet. Warum? Ganz genau. Das heißt, wir haben hier irgendwie umständlich hingeschrieben, genau die Sprache aller Worte über dem Alphabet A, B, C, D. Und was Sie gerade erklärt haben, ist der Beweis, den ich hier gerade hingeklickt habe. Zunächst mal, was wir direkt sehen, diese Sprache K ist eine Teilmenge von der Menge A, B, C, D, Stern. Das sehen wir direkt, weil alle Worte aus diesen vier Buchstaben aufgebaut sind. Und die andere Inklusion, dass die Menge aller Worte über dem Alphabet wirklich in dem K enthalten sind, das haben Sie genau auf dieselbe Art erklärt, wie ich es hier auf der Folie stehen habe. Wenn ich ein beliebiges Wort W habe über dem Alphabet A, B, C, D, sagen wir W1 bis WN sind die Buchstaben. Jeder Buchstabe davon gehört zu A-Stern, B-Stern, D-Stern, C-Stern. Genauso wie Sie gesagt haben, wir können hier beliebig viele A's, beliebig viele B's, beliebig viele D's und beliebig viele C's nehmen, also auch null davon und nur den einen Buchstaben einmal, der halt das WI ist. Und der Stern außenrum erlaubt es uns, die alle hintereinander zu hängen. Okay, also wir haben eben gesehen, durch so Konkatenationen und Vereinigungen können wir Sprachen kompakt darstellen. Manchmal ist es ganz praktisch, wenn wir Sprachen rekursiv definieren wollen. Und das tun wir hier mal an einem Beispiel. Sagen wir, L soll die kleinste Sprache sein über dem Alphabet 01. Für die gilt, das leere Wort ist in L drin. Und wenn ein Wort U in L ist, dann ist auch das Wort 0 U in L. Und das Wort U1 ist in L. Kleinster heißt, wenn was. Kleinster heißt bezüglich Inklusion. Also, dass keine andere Menge da drin noch enthalten ist, die die gleichen Bedingungen erfüllt und die eine echte Teilmenge davon ist. Man kann das auch so lesen, dass wir das als rekursive Definition lesen, wie wir es in der Modellierung gemacht haben, dass wir sagen, das leere Wort ist drin und immer wenn ein Wort U drin ist, dann tun wir auch 0 U rein und U1 rein und iterieren das so lange, bis sich nichts mehr ändert. Und naja, das kann auch sein, dass wir es unendlich oft iterieren müssen, bis sich es nicht mehr ändert. Aber jedes Wort, das in L drin ist, kann ich durch eine endliche Anwendung von dieser rekursiven Regel auf die Basisregel kriegen. Also wie sieht die Sprache L aus, die wir hier definiert haben?
Das wäre dann 0 hoch N und 1 hoch M in diesem Sinne.
Also die... Genau. Und Sie können ganz richtig sagen, die Menge aller Worte der Form 0 hoch n, 1 hoch m, wobei n und m beliebige natürliche Zahlen sind. Und das können wir auch schreiben als 0 Stern, 1 Stern. Also was ich behaupte ist, und auch das können wir jetzt schnell machen, 0 Stern, 1 Stern ist genau die Sprache, die hier definiert ist. Zum einen sehen wir, 0 Stern, 1 Stern ist eine Teilmenge von dem L. Warum? Naja, wenn ich ein Wort habe, das in 0 Stern 1 Stern ist, das heißt von der Form 0 hoch n 1 hoch m. Was weiß ich? Ich weiß, Epsilon ist in L und dann darf ich Nullen beliebig viele vor das Epsilon hängen und kriege 0 hoch n ist in L. Und dann kriege ich nach der zweiten Regel hier, dass ich beliebig viele Einsen dranhängen kann und habe dann 0 hoch n 1 hoch m ist in L. Das heißt, das Wort W der Form 0 Stern 1 Stern ist in L. Was weiß ich noch? Ich weiß, 0 Stern 1 Stern erfüllt genau diese Eigenschaften. Wenn, naja, was heißt das? Das leere Wort ist drin und wenn ich ein Wort habe, das drin ist, kann ich eine 0 davor oder eine 1 dahinter hängen und kriege wieder ein Wort, das drin ist. Und damit sehe ich, 0 Stern 1 Stern muss die kleinste Sprache sein, die diese Eigenschaften hat. Okay, und eine rekursive Definition, die wir hier ganz oft benutzen werden, ist die Definition von regulären Ausdrücken. Und hier nochmal zur Wiederholung, wie sind reguläre Ausdrücke über einem endlichen Alphabet Sigma definiert? Naja, ich habe als elementare Ausdrücke das Zeichen für die leere Menge, das Zeichen für das leere Wort und für jeden Buchstaben im Alphabet ein Zeichen für den Buchstaben. Also die drei Dinge sind reguläre Ausdrücke, die leere Sprache, die Sprache, die nur aus dem leeren Wort besteht, beziehungsweise die Sprache, die nur aus dem einen Wort, aus dem einen Buchstaben A besteht, repräsentieren. Und dann weiß ich, wenn ich zwei reguläre Ausdrücke R und S habe, dann kann ich Klammer auf R oder S Klammer zu oder Klammer auf R mal S Klammer zu oder einfach R Stern schreiben und kriege wieder reguläre Ausdrücke. Und das Oder hier steht für die Vereinigung. Und manchmal wird statt diesem Strich hier auch ein Plus geschrieben oder in manchen anderen Büchern vielleicht auch so ein Vereinigungszeichen. Das Mal steht für die Konkatenation und wird manchmal auch durch so einen Kringel bezeichnet, wie wir das eben auch schon gemacht hatten. Und das Stern steht für die Klinihülle. Hier ist ein Punkt, wenn Sie in das Skript von dem Herrn Schnittger reingucken, der hat reguläre Ausdrücke ein bisschen anders in ihrer Klammerung definiert. Also was er zum einen macht, er schreibt statt diesem senkrechten Strich ein Plus und statt dem Mal schreibt er einen Kringel und dann setzt er die Klammern aber anders, als wir das hier gemacht haben. Das ist je nachdem, in welche Bücher Sie reingucken, wird das mal so und mal so gemacht. Ich habe jetzt hier versucht, mich an die Notation zu halten, die wir auch in der Modellierung kennengelernt haben. Und diese Notation hat auch den Vorteil, dass wir ein paar weniger Klammern setzen, als mit der Notation, die in dem Skript von dem Herrn Schnittger drin steht, benutzen wird. Okay, und wie sind die regulären Ausdrücke, die Menge der regulären Ausdrücke definiert? Wir hatten in der Modellierungsvorlesung gesagt, naja, das ist unsere Basisregel. Dass wir ein Symbol für die leere Menge, ein Symbol für das leere Wort und ein Symbol für jeden Buchstaben haben. Und dann sind die rekursiven Regeln das, was wir in dem Teil B hier haben. Und reguläre Ausdrücke sind all die, die sich durch Kombination von diesen Regeln hier aufbauen lassen. Und genau das meine ich, wenn ich hier unten schreibe, alle regulären Ausdrücke lassen sich durch Anwendung dieser Regeln A und B erzeugen. Und die Klasse der regulären Ausdrücke ist in dem Sinne die kleinste Menge mit diesen Eigenschaften. So ein Problem, mit dem wir uns ganz oft im Laufe dieses Semesters beschäftigen werden, ist das Wortproblem. Und was ist das? Also ich habe eine Sprache L und das Wortproblem für diese Sprache ist das Problem, ich bekomme irgendein Wort gegeben, W, und will wissen, gehört das zu L oder nicht. Also es ist ein Entscheidungsproblem, Wortproblem für die Sprache L, bekommt als Eingabe ein beliebiges Wort und als Ausgabe soll es Ja oder Nein sagen, je nachdem, ob das Wort in der Sprache drin ist oder nicht. Und wie schwer ist dieses Wortproblem? Wollen wir uns den Duden angucken? Ich bekomme ein Wort oder ich bekomme eine Zeichenkette und will wissen, ist das ein Wort, das im Duden drinsteht? Naja, dann nehme ich mir den Duden und schlage nach. Also das ist ganz leicht. Wie ist das für die Sprache Deutsch, die wir vorhin definiert hatten? Also die Menge aller syntaktisch korrekten und semantisch sinnvollen Sätze der deutschen Sprache. Also Eingabe ist eine Zeichenkette und Aufgabe ist zu entscheiden, ob diese Zeichenkette ein syntaktisch korrekter und semantisch sinnvoller Satz der deutschen Sprache ist. Das ist irgendwie schwer. Also syntaktisch korrekt kann man vielleicht noch hinkriegen, wenn man sich mit Linguistik gut auskennt und weiß, was jetzt präzise die Syntaxregeln der deutschen Sprache sind, mit allen Ausnahmen, die es da so geben mag. Aber semantisch sinnvolle Sätze, da können wir uns wahrscheinlich sogar zum Teil drum streiten, ob ein bestimmter Satz semantisch sinnvoll ist oder nicht. Also das ist ein schwieriges Problem. Das wird man eigentlich auch gerne algorithmisch lösen können, dass wir so automatische Übersetzer bauen können oder dass wir sowas wie in den Star Trek-Filmen die Leute haben, dass man alle Sprachen einfach so verstehen kann, indem irgendein Programm uns die Dinge übersetzt und die Struktur von der Sprache analysieren kann. Also das ist irgendwie eins der großen Ziele, aber das ist schwer und noch kann man das auch nicht richtig. Okay, wie sieht es aus für C++? Da will ich bei Eingabe von einer Zeichenkette über dem ASCII-Alphabet oder Unicode oder was auch immer entscheiden, ob diese Zeichenkette ein syntaktisch korrektes C++-Programm ist. Das geht. Compiler machen genau das. Aber gucken wir uns noch eine Aufgabe an. Eigentlich hätte ich gerne, dass ein Compiler nicht nur sagt, ob das Ding syntaktisch korrekt ist, sondern dass er mir auch sagt, ob es semantisch gute Eigenschaften hat. Und eine gute Eigenschaft wäre zum Beispiel mal, dass das Programm, egal was es als Eingabe bekommt, jeweils nach endlich vielen Schritten anhalten wird. Und das, sagen wir mal, ist das Wortproblem für stets haltende C++-Programme. Also Eingabe ist ein Programmtext, Frage, ist das Ding ein syntaktisch korrektes Programm? Das können wir. Und hat das Programm die Eigenschaft, dass egal, was ich als Eingabe ihm gebe, das nach endlich vielen Schritten anhalten wird? Gucken wir uns das mal an. Wir haben hier so ein Stück Code. Was macht das? Das kriegt als Eingabe irgendeine natürliche Zahl n. Das nimmt als Variable eine Variable i. Die wird erstmal auf n gesetzt. Und solange es nicht der Fall ist, dass i prim eine Primzahl ist und i plus 2 eine Primzahl ist, werde ich i hochzählen. Das heißt, was macht das Programm? Das fängt bei der eingegebenen Zahl n an, guckt, ob n und n plus 2 Primzahlen sind. Wenn ja, hält es an und fertig. Wenn nein, zählt es die Zahl 1 hoch. Dann ist in der Variablen i der Wert n plus 1. Jetzt wird geguckt, ist n plus 1 und n plus 3 eine Primzahl. Wenn beides Primzahlen sind, hält es an. Wenn nicht, wird das i noch 1 hochgezählt und so weiter. Ja, und was heißt das? Das Programm hält genau dann für eine Eingabe n, wenn es sogenannte Primzahlzwillinge i und i plus 2 gibt für eine Zahl i größer gleich n. Also sobald ich eine Zahl i größer gleich n habe, sodass i eine Primzahl ist und i plus 2 eine Primzahl ist, hält das Ding dann an bei der Eingabe n. Aber was heißt das noch? Das heißt, das Programm hält für alle Eingaben n, wenn es für jede natürliche Zahl n so einen Primzahlzwilling gibt, der größer gleich n ist. Das heißt, das Programm hält genau dann immer, also für jede Eingabe n, wenn es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Das ist ein offenes Problem der Zahlentheorie. Also die Frage, gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge oder nicht, können die Mathematiker zurzeit nicht beantworten. Und da haben Leute schon sehr lange dran gearbeitet. Das heißt, wenn wir ein Programm schreiben könnten, das dieses Wortproblem für C++ löst, könnten wir das Programm eingeben und als Ausgabe von unserem Wortproblemprogramm hätten wir insbesondere diese große Frage der Zahlentheorie, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt, gelöst. Das lässt uns vermuten, dass das Problem, das Wortproblem für stets haltende C++-Programme wohl sehr schwierig sein wird und insbesondere noch nicht gelöst ist. Solche Sachen werden wir uns in dem Kapitel über Berechenbarkeit auch genauer angucken. Aber was haben wir gesehen an den Beispielen? Die Komplexität von dem Wortproblem, die variiert ziemlich stark. Bei dem Duden-Problem war es trivial, bei diesem Compiler-Problem mit den syntaktisch korrekten C++-Programmen ist das was, was eine Herausforderung ist, aber was man im Griff hat. Compiler funktionieren und die funktionieren auch gut. Man hat auch Instanzen, wo dieses Wortproblem NP-vollständig ist und man hat Instanzen, bei denen das Wortproblem nicht lösbar ist. Also diese stets haltenden C++-Programme, das Wortproblem dafür ist eins, das nicht entscheidbar ist. Das heißt, es gibt keinen Algorithmus, der das in seiner allgemeinen Form lösen kann. Okay, und was wir uns angucken, ist das Wortproblem. Gucken wir uns für ganz verschiedene Sorten von Sprachen an. Als erstes mal für reguläre Sprachen. Je nachdem, wie die regulären Sprachen definiert sind, ob die als deterministischer Automat oder nicht deterministischer Automat oder regulärer Ausdruck definiert sind, egal in welcher Form, ist das Wortproblem jeweils einfach zu lösen. Also die Komplexität davon ist irgendwie Linearzeit oder Polynomialzeit. Das geht leicht. Bei kontextfreien Sprachen ist es ein bisschen schwieriger. Da werden wir aber auch sehen, in Zeit n hoch 3, wenn n die Länge des eingegebenen Wortes ist, geht das, wenn ich eine kontextfreie Grammatik habe, die mir die Sprache repräsentiert. Und für stets haltende C++-Programme werden wir sehen, dass es nicht entscheidbar ist. Okay, das ist das, was ich als Einführung mit Ihnen machen wollte, bevor wir uns die regulären Sprachen genauer angucken. Und mit diesem Kapitel über reguläre Sprachen und endliche Automaten werden wir jetzt wahrscheinlich 2-3 Wochen beschäftigt sein. Das wird heute zum großen Teil einfach eine Wiederholung sein von Dingen, die Sie aus der Modellierung schon kennen sollten. Und nächstes Mal geht es mit der Minimierung dann richtig los, wo wir eine neue Methode, also eine für Sie neue Methode kennenlernen werden, wie man Automaten minimieren kann. Also was sind endliche Automaten nochmal? Wir können die auffassen als ein Mittel zur Beschreibung von Handlungsabläufen. Wir können sie aber auch auffassen als ein Mittel zur Beschreibung von oder zur Repräsentation von bestimmten Sprachen. Und na, bei diesen Handlungsabläufen ist es so, dass unsere Vorstellung ist, der Automat sagt, also der hat verschiedene Systemzustände und der Automat sagt uns, wie man in Abhängigkeit von irgendeiner Aktion, die von außen kommt, den internen Zustand ändert. Und Sie haben schon viele Einsatzgebiete davon kennengelernt. Also das, was wir uns hier ganz oft angucken werden, wir benutzen Automaten, um Sprachen zu repräsentieren. Aber wir haben auch Einsatzgebiete in der Entwicklung digitaler Schaltungen, in der Softwaretechnik, wenn wir Applikationsverhalten von irgendwelchen Softwarekomponenten modellieren wollen. Das kennen Sie wahrscheinlich auch schon, dass Sie in UML-Darstellung auch eine Variante haben, in der Sie State-Charts aufmalen. Das sind irgendwie endliche Automaten und in einer ein bisschen anderen Notation. Bei der Kompilierung benutzen Sie endliche Automaten. Das ist so einer der ersten Schritte, den Ihr Compiler macht, wenn er das Programm sich anguckt, um zu sehen, welche Variablennamen kommen da vor und welche Datentypen werden da benutzt und so weiter. Im Algorithmenentwurf werden wir endliche Automaten benutzen. Das werden wir hier auch an einem Beispiel sehen, wenn wir Pattern Matching lösen wollen. Oder wenn Ihr Textverarbeitungsprogramm, wenn Sie suchen und ersetzen wollen, da werden Sie zum Suchen auch irgendwie einen regulären Ausdruck oder einen endlichen Automaten benutzen. Und was wir natürlich auch im Kopf haben sollten, endliche Automaten sind auch Abstraktionen von tatsächlichen Automaten, die man vielleicht bauen will, also ein Bank- oder ein Getränkeautomat. Und wir gucken uns zuerst mal deterministische endlichen Automaten an, also DFAs. Was haben wir da für Komponenten? Wir haben ein Eingabealphabet, Sigma. Das sind die Beschreibungen der atomaren Umgebungseinflüsse, können wir uns vorstellen. Also das, was als Eingaben kommt. Dann haben wir eine endliche Menge von Zuständen, die wir meistens mit Q bezeichnen. Wir haben einen Anfangszustand, den wir meistens mit Q0 bezeichnen. Wir haben eine Menge der akzeptierenden Zustände, die wir mit F bezeichnen. F ist eine Teilmenge von der Zustandsmenge groß Q. Und dann haben wir ein Programm oder eine Überführungsfunktion Delta. Und wie ist das? Das Delta sagt uns, wenn ich in einem bestimmten Zustand bin und ein bestimmtes Symbol lese, in welchen Zustand ich dann gehe. Und das heißt, dieses Delta ist eine partielle Funktion von Q Kreuz Sigma nach Q. So ein Beispiel, das wir in der Modellierung hatten, ein Automat, haben wir meistens in seiner grafischen Darstellung aufgemalt. Wir haben hier einen Anfangszustand, den hat man mit so einem Pfeil gekennzeichnet. Der kann hier lauter A's lesen, dann kann er ein B lesen und kommt dann in den Zustand Q1, der unser Endzustand ist. Und in dem kann er nochmal lauter B's lesen. Wie war das? Das hier ist ein deterministischer endlicher Automat A. Sagen wir mal A1. Und welche Worte werden von diesem Automaten akzeptiert? Also die Sprache L von A1 ist die Menge aller Worte, die von dem Automaten akzeptiert wird. Und welche sind das hier? Naja, ich fange im Startzustand an, darf beliebig viele A's lesen, lese dann ein B und darf dann beliebig viele B's lesen. Wenn ich hier drin bin und nochmal ein A lese, stürzt das Ding ab. Das heißt, hier sehen wir, dass die Überführungsfunktion ist wirklich eine partielle Funktion. Und was wir da haben, das ist, die Sprache ist A Stern B plus. Also beliebig viele A's, gefolgt von einem B und danach noch beliebig viele B's. Das ist was, je nachdem, in welche Bücher Sie reingucken. Oft wird hier gesagt, bei den deterministischen Automaten, diese Überführungsfunktion muss eine totale Funktion sein. Wir machen das hier ein bisschen laxer und sagen, eine partielle Funktion reicht. Das erlaubt uns nämlich, sowas hinzumalen und zu sagen, das Ding ist ein endlicher Automat, und zwar ein DFA. Aber wir werden ganz oft gerade in Beweisen uns vollständige Automaten angucken. Und ein Automat heißt vollständig, wenn diese Überführungsfunktion eine totale Funktion ist. Also eine, die überall definiert ist. Und wie können wir... Ja? Also zuerst mal, der Stern heißt nicht unendlich viele, sondern beliebig viele. Also das müssen endlich viele sein, aber beliebig viele. Das Plus hatten wir vorhin definiert. Dieser Plus-Operator heißt mindestens 1, aber gerne auch 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Wie sieht es aus, wenn wir aus dem Automaten einen vollständigen Automaten machen wollen? Was müssen wir dann tun? Also ein vollständiger Automat heißt, bei jedem Zustand habe ich für jedes Symbol aus dem Eingabealphabet genau eine Kante, die rausführt. Also bei dem hier habe ich genau eine für A und genau eine für B. Das ist okay. Bei dem hier habe ich eine für B, aber die für A fehlt mir. Und was ich einfach machen kann, ist sagen, ich habe hier noch einen neuen Zustand, den ich, was weiß ich, Q undefiniert nenne, in den mein Automat von hier